Michel de Montaigne. Philosophie als Suche nach Selbstidentität. Eine kurze Einführung von Reto Lucius Fetz. Gelesen von Frank Arnold. 1. Montaignes Leben. Michel de Montaigne wurde 1533 auf Schloss Montaigne geboren, das etwa 60 Kilometer landeinwärts von der französischen Hafenstadt Bordeaux liegt. Er entstammt einer bürgerlichen Familie von Großkaufleuten, die mit dem Kauf dieses Schlosses geadelt wurde. Sein Vater machte die französischen Italienfeldzüge mit und kehrte als begeisterter Humanist und Anhänger der Renaissance zurück. Damit sein Sohn die Sprache des alten Rom gleichsam als Muttersprache lerne, bestellte er für ihn einen deutschen Hauslehrer, der mit dem Kind nur Lateinisch reden sollte. Im Alter von 6 Jahren wird er auf eine Adelsakademie, das berühmte Collège de Guyenne, geschickt, wo er Unterricht in den humanistischen Fächern erhält. Da ihn der Vater zur Beamtenlaufbahn bestimmt hat, absolviert er an den Universitäten Bordeaux und Toulouse das Rechtsstudium. Von 1557 bis 1570, also von seinem 24. bis zu seinem 37. Lebensjahr, hat er die Magistratenstelle eines Parlamentsrats und Richters in Bordeaux inne. In den Wirren der französischen Religionskriege gibt er sich katholisch-konservativ, verhält sich korrekt und königstreu, ohne einen übermäßigen Eifer an den Tag zu legen. Gerne lässt er sich nach Paris an den königlichen Hof delegieren, dem er auch auf seinen Reisen in die Provinzen folgt. Mit 32 Jahren heiratet er 1565 eine Adelige aus der Umgebung, und zwar, wie er selbst berichtet, weniger aus eigenem Entschluss als auf fremdes Anraten hin. Ehe wie Staat und Religion sind für Montaigne weitgehend eine Sache der Konventionen, von Tradition und Sitte, auch wenn er nur das persönliche Gewissen als Letztinstanz gelten lässt. Leidenschaften und Liebesaffären hat Montaigne in seinen jungen Jahren auch gekannt. Zutiefst verbunden fühlte er sich aber nur einem Mann, dem um 3 Jahre älteren Étienne de la Boétie. Auch er, Parlamentsrat in Bordeaux, wo sich die beiden 1558, Montaigne ist 25, kennenlernen. 5 Jahre später wird jedoch dieser vertraute und geistige Führer, mit dem Montaigne im Geiste der stoischen Philosophie über alle Lebensfragen nachsinnen konnte, durch eine Krankheit hinweggerafft. Er hinterlässt eine bleibende Lücke. 1568 wird Montaigne durch den Tod des Vaters Erbe des Familiensitzes. Knapp 3 Jahre später gibt er alle seine Ämter in Bordeaux auf und zieht sich 1571 auf sein Schloss zurück, um ein beschauliches Leben fern vom Weltgetriebe zu führen. Im Turmzimmer seines Schlosses richtet er seine Bibliothek ein und lässt in die Deckenbalken Sätze aus der antiken Weisheitsliteratur und der Bibel einbrennen, die ihm seine Lebensphilosophie vor Augen halten sollen. Aber Montaignes Geist will sich nicht in die Disziplin fügen, die sein Herr ihm auferlegen möchte. Er hecke ihm, schreibt Montaigne selbst, so viele Fabelwesen und fantastische Ungeheuer aus, dass er begonnen habe, darüber ein Register zu führen. Die Bücher, die auf diese Weise nach und nach entstehen, bilden nichts anderes als Montaignes Essays. 1580, knapp 10 Jahre nach seinem Rückzug, legt er die beiden ersten Bände vor. Trotz seiner Zurückgezogenheit ist Montaigne weiterhin politisch tätig. Er versucht in den französischen Bürgerkriegen zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln. 1577 melden sich die ersten Anzeichen einer Nierensteinkrankheit. Montaigne weiß um den tödlichen Verlauf dieser Krankheit, an der schon sein Vater starb. Um Abhilfe zu suchen, unternimmt er von 1580 bis 1581 eine Bäderreise, die ihn über Nordfrankreich, die Schweiz und Süddeutschland bis nach Rom führt. Dort wird ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen, was Montaigne als die Krönung seines Weltbürgertums empfindet. Auf der Heimreise erreicht ihn in Lucca die Nachricht, dass die Stadt Bordeaux ihm das Bürgermeisteramt angetragen habe. Auf Drängen des Königs nimmt er an und wird 1583 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Er scheint auch bei der Konversion Heinrichs IV., des berühmten Henri IV., die den Bürgerkrieg beendete, mitgewirkt zu haben. Alle diese neuen Erfahrungen schlagen sich im dritten Buch seiner Essays nieder, das er zusammen mit einer Neuauflage der beiden ersten Bücher 1588 veröffentlicht. Sein Handexemplar versieht er bis zuletzt mit neuen Eintragungen. 1590 lehnt er eine besoldete hohe Stelle beim König ab. 1592 stirbt er, noch nicht 60-jährig, auf Schloss Montaigne an seiner Nierensteinkrankheit. 2. Geistige Entwicklung und philosophische Einflüsse. In Montaignes Leben heben sich deutlich drei Abschnitte voneinander ab. Den ersten bilden die Jugend und frühen Mannesjahre bis hin zum Rückzug auf das Schloss. Abhängigkeit vom Vater, Amtsgeschäfte und Hofgetriebe, also eine veräußerlichte Lebensform, prägen diese Zeit. Das einzige wirklich Positive ist die Freundschaft mit La Boétie. Der zweite Abschnitt ist durch den Tod des Vaters, die Erlangung der vollen Unabhängigkeit und den Rückzugsbeschluss markiert. Dieser Rückzug folgt einem stoischen Ideal, das sich aber bald als unrealisierbar erweist. Dies führt mit der Niederschrift der Essays zur Suche nach dem authentischen Ich, jenseits eines vorgefassten Bildes. Das neue Selbstsein, zu dem Montaigne findet, eröffnet den dritten Lebensabschnitt und einen neuen Zugang zur Welt. Montaignes Bäder- und Romreise mit der Übernahme des Bürgermeisteramtes zeigt sich auch ein neues soziales Engagement. Dieser letzte Abschnitt ist die Zeit des eigentlichen Montaigne, der sich im dritten Buch seiner Essays und in den Ergänzungen zu den beiden ersten ausspricht. Verschiedene philosophische Strömungen haben Montaigne in seiner geistigen Entwicklung beeinflusst, deren Wirkung sich vor allem in den Übergängen zwischen den verschiedenen Lebensabschnitten zeigt. In La Boétie verehrt er nicht nur den wahren und aufrichtigen Freund, in ihm bewundert er auch den stoischen Weisen, der heiter und gelassen dem Tod entgegenschauen konnte. Die stoische Haltung einer reinen Willensmoral, von Selbstbeherrschung und Leidenschaftslosigkeit, die unerschütterlich jedem Schicksalsschlag trotzt, bildet darum zunächst das Vorbild, dem Montaigne bei seinem Rückzug nacheifern will. Sein bevorzugter Philosoph ist Seneca, der in Montaignes ersten Essays am häufigsten zu Wort kommt. Aber der Versuch einer Lebensführung aus dem Geist des Stoizismus erweist sich bald als etwas Aufgesetztes, das nicht dem Naturell Montaignes entspricht. In der Auseinandersetzung mit dem Stoizismus gewinnt nun ein antiker Gegner der Stoa an Boden, der schließlich zum Lieblingsschriftsteller Montaignes avanciert, Plutarch, dessen Œuvre Morale 1572 in der Übersetzung von Amyot erscheinen. Bei ihm findet Montaigne Lebensbilder nach menschlichem Maß. Nun gerät Montaigne aber auch unter den Einfluss des Skeptizismus, der im Frankreich der ausgehenden Renaissance besonders lebendig ist. Am stärksten wirkt der antike Skeptiker Sextus Empiricus auf Montaigne. Von ihm lässt er mehrere Sentenzen in die Deckenbalken seines Turmzimmers einbrennen. Von ihm übernimmt er auch die Devise »Was weiß ich?« Im Montaigne des letzten Lebensabschnitts, der im vollen Sinn zu sich selbst gefunden hat, wurde oft ein Epikuräer gesehen, was dann insgesamt das Dreierbild des zuerst stoischen, dann skeptischen und schließlich epikuräischen Montaigne ergibt. Aber eine solche Schematisierung verkennt, dass Montaigne nie wirklich ein Stoiker war, sondern sich nur existenziell mit dem stoischen Lebensideal auseinandergesetzt hat. Sie übersieht auch, dass die Skepsis nicht eine mittlere Phase, sondern ein bleibendes Moment mit einer ganz bestimmten Funktion im Denken Montaignes bildet. Und sie nimmt schließlich nicht wahr, dass der Philosoph der Lebenskunst zu dem Montaigne am Ende wird, zwar unbestreitbar epikureische Züge aufweist, diese aber nicht einer fremden Anleihe verdankt, sondern aus eigenem entwickelt hat. Die Darstellung seines Werks und seiner Gedanken wird dies deutlich machen.